So, ich möchte jetzt überleiten zum Nachmittagsteil unseres ersten Panels zu Interventionen und im Kunstraum. Und jetzt habe ich doch tatsächlich den Titel vergessen. Wer ist das denn eigentlich? Nein, das meine ich nicht. Wie haben wir es denn genannt? So ist das mit der Bemühung. Interventionen und Grenzüberschreitungen, Kunstwert haben wir es genannt, Geschichte und Gegenwart. Und nachdem wir uns mit den historischen Aspekten etwas eingeschränkt, weil ein Vortrag ausgefallen ist leider und ein Versuch einer philosophischen Annäherung auseinandergesetzt haben, wollen wir jetzt doch sehr stark in die Gegenwart schauen. Und da werden wir verschiedene Positionen auch aus dem hier internationalen Kontext, aber auch regionale Positionen kennenlernen. Wir werden eine Künstlerin kennenlernen, Ursula Biemann, die ihre eigenen Arbeiten vorstellt und werden dann auch nochmal von der theoretischen, philosophischen Perspektive etwas hören. Und die Anmoderation für die nächste Referentin übernimmt jetzt freundlicherweise die Christine.
Ich freue mich sehr, Frau Professor Sabine Fabo vorstellen zu können. Sabine Fabo hat Anglistik, Kunstwissenschaft und Medienwissenschaft in Essen, Duisburg und Galway studiert. Von 1991 bis 1997 war sie wissenschaftliche Mitarbeiterin an der KHM in Köln. Lehraufenthalte hatte sie auch international am Institut für Europäische Kulturen der Russischen Staatlichen Universität für Geisteswissenschaften in Moskau, aber auch an der Akademie der Schönen Künste in Venedig. Seit 1989 hat Frau Fabo die Professur für Kunstwissenschaft im medialen Kontext an der Fachhochschule in Aachen inne. Einer ihrer Arbeitsschwerpunkte liegt in der Auseinandersetzung mit historischen, kulturellen, aber auch digitalen Aspekten von Multimedialität. Überdies beschäftigt sich Frau Fabo mit Konzepten des Gesamtkunstwerks und mit subversiv-künstlerischen Strategien. Und dabei ist ein sehr, sehr interessanter Aspekt meines Erachtens nach die intensive Auseinandersetzung mit dem Parasit als eine Metapher für das intervenierende Andere. Und das lotet Frau Fabo, wenn ich das richtig verstanden habe, in einer gleichermaßen dekonstruktiv-konstruktiven Funktion des Parasiten aus. Dazu werden wir wahrscheinlich gleich noch mehr im Vortrag auch hören. Sprich, parasitäre Strategien als ein seit den 80er Jahren etablierter Topos, um auch über kulturelle Produktionsbedingungen zu sprechen. In ihrem Vortrag Gefährliche Liebschaften, Kunst zwischen Widerstand und Umarmung lotet Frau Fabo also die künstlerischen Interventionen in kommerziellen, aber auch öffentlichen Umgebungen aus. Und es wird ihr darum gehen, Intervention und System gleichermaßen auf diese Intervention hin zu untersuchen. Und dazu wird sie uns wahrscheinlich gleich noch mehr in ihrem Vortrag sagen. Abschließend vielleicht noch einige ihrer wichtigen und interessanten Publikationen. Einmal parasitäre Strukturen, darauf habe ich gerade schon verwiesen, von 2007. Dann Virtualisierung, die Museumsinsel und die neuen Medien von 2005. Oder auch Intermedia Light zur Erfüllung synästhetischer Fantasien in Echtzeit. Jetzt freue ich mich auf einen interessanten Vortrag und übergebe das Wort an Sie, Frau Fabo.
Ja, herzlichen Dank für die sehr freundliche Einführung und auch für die Einladung hierhin. Zu den Parasitären ist nur zu sagen, dieser Begriff ist leider Gottes gar nicht auf mich zurückzuführen, sondern auf Michel Serre, der natürlich da schon in den 80er Jahren eine sehr bedeutende Studie zu diesen Strategien, hat er sie nicht genannt, dazu parasitären Verhalten vorgelegt hat. Und ich habe das nur in einem Band des Kunstforums dann versucht, auf künstlerische Strategien auszuweiten. Der Vortrag heute geht um die Kunst zwischen Widerstand und Umarmung. Und heißt gefährliche Liebschaften, nicht umsonst folgt er eigentlich der deutschen Übersetzung der Liaison dangereuse von Cadalot de Laclos. Erobern ist unser Geschick und es heißt ihm folgen, so in der Übersetzung von Heinrich Mann, wobei mit Geschick nicht Geschicklichkeit, sondern Schicksal gemeint ist. So steht es im vierten Brief des Vicomte von Valmont an die Marquise de Merteuil. Ich gehe mal davon aus, dass Sie mit dem berühmten Briefroman von Laclos vertraut sind. Ich führe ihn also nur ganz von der Struktur her, sehr kurz, füge ihn nur kurz zusammen. Es geht darum, das ist ein Briefroman, der sich also nur über die brieflichen Inhalte sozusagen dem Leser mitteilt. Es geht darum, über Intrigen und Machtspiele Liebespositionen auszuspielen, Leute zu verführen, dafür zu sorgen, dass Jungfrauen nicht mehr jungfräulich in die Ehe geraten, Rache auf diese Art von Spiel auszuüben. Und es geht wirklich um diese Art von Raffinement. Und was hat jetzt dieser Roman, diese Struktur des Romans mit aktueller Kunst zu tun? Die ersten Briefe dieses Romans sprechen bereits für eine Beziehung, die eine gekonnte Eroberung und Verführung als eine zentrale kommunikative Strategie benennt. Die gefährlichen Liebschaften folgen dynamisch der Geschwindigkeit der geschriebenen Botschaften. Es entsteht ein Netz von Intrigen, Gerüchten, die Sorge um den eigenen Ruf und die gesellschaftliche Stellung sowie die Freude am kommunikativen Spiel mit anderen Menschen sind hier kennzeichnend. Und dieser Roman zeigt ganz genüsslich, wie man mit seinem Gegenüber umgeht, wie man erfolgreich in das Feld des Gegenübers eindringt und es durch subversives Handeln manipuliert. Lautstarke oder deutlich sichtbare Eingriffe sind in diesem komplexen Gesellschaftsgefüge höchst deplatziert. Man kämpft versteckt, der Gegner wird umkreist, umzingelt, verführt und anschließend genüsslich bloßgestellt. Es geht um das Spiel von Sein und Schein. Und wenn es wie bei dem Opfer der Madame de Tourvel, einer tugendsamen, frommen, attraktiven Dame, um Authentizität geht, so wird diese im Roman als lächerlich entlarvt. Sie gilt als unreif und kann sogar zu seelischen Krankheiten führen. Am Ende dieses Buches siegt vielleicht auch aufgrund der damaligen Voraussetzungen noch die Moral. Aus dem Spiel wird tödlicher Ernst und der Verführer wie Valmont stirbt. Oder Madame de Merteuil, die Meisterverführerin dieses Romans, erkrankt an den Blattern, verliert ihre gesamte gesellschaftliche Stellung und flieht ins Ausland. Der Roman bietet über dieses Bezugssystem der Literatur hinaus eine Struktur der Kommunikation mit einem Gegner, in Anführungsstrichen, an, die auf Verführung setzt, auf eine Umarmung, die als Widerstand gemeint ist. Sie ist dynamisch, hochkomplex, diese Kommunikation. Sie sucht gezielt die Nähe zum gegnerischen Umfeld. Sie bekennt sich offen zu Spiel, Raffinement, Intrige und Verführung. Sie stellt das Verhältnis von Sein und Schein als eine ganz zentrale Kategorie dar. Und in der Metaebene dieses Briefromans, dadurch, dass wir als Leser nur über Briefe mit diesen Charakteren konfrontiert werden, werden die Spielregeln des Romans gleichzeitig offengelegt. Der Roman stellt insofern auch im Kleinen einen Ausstellungsraum dar, in dem die Regungen dieser fiktiven Seelen sozusagen für uns auch präsentiert werden, was dazu führt, dass wir als Leser dieses Romans immer wieder in einen Zustand geraten zwischen Voyeurismus und Distanz. Das sind alles Charaktereigenschaften, das Verhältnis Sein und Schein, Spiel und Raffinement statt direkter Manipulation. Das sind alles Kennzeichen, die wir auch in aktueller Kunst beobachten können. Und so würde ich die These behaupten, jetzt nicht, dass Interventionen generell vielleicht durch ein eher verführerisches Moment abgelöst werden, aber dass es auf jeden Fall Kunstwerke gibt, die eben nicht mehr interventionistisch in dem Sinne agieren, dass sie sich subversiv und heimlich in ein System einschleichen, sondern die im Grunde die Intervention als Verführung tarnen und selbst dabei noch mitverführt werden. Also eine wechselseitige Beziehung, die dort entsteht und keine, wo es dieses Feld von Gegner und Eindringling so deutlich zu beschreiben gilt. Als ein Projekt, das schon relativ früh aus meiner Sicht entstanden ist, gilt das Projekt von der Melrose Place Art. 1999 wurde es in Kalifornien initiiert, und zwar von einer kalifornischen Künstlergruppe, dem Gala Committee, das unter der Leitung des Künstlers Mel Chin diese Arbeit für das Los Angeles Museum of Contemporary Art durchgeführt hatte. Es handelt sich hier um eine Arbeit, die in enger Kooperation mit der TV-Soap Melrose Place entsteht. Und die ersten zwei, also die zwei Sendestaffeln, letzte Sendestaffeln von Melrose Place von 1997 bis 1998, wurden hier von der Künstlergruppe mit Requisiten ausgestattet. Die Kommunikation mit den Melrose-Produzenten, denn das Ganze erfolgte nicht heimlich, sondern in Absprache mit Melrose Place-Produzenten, also nicht eine heimliche Intervention, erfolgte vor allen Dingen damals noch über Faxe, die man vielleicht, wenn man so will, mit dem regen Briefverkehr zwischen Paris und der Pariser ländlichen Umgebung von Laclos Roman parallelisieren kann. Die geheimen, damals geheimen Drehbücher, geheim, weil die Folgen noch nicht abgedreht waren, wurden an die Künstler dieses Teams verschickt oder auch per Fax wurden dann die einzelnen Projekte, die man dort initiieren wollte, unter den Künstlern kommuniziert und da kam es zu diesem sehr reden Beziehungsgeflecht, was auch in der Melrose Place Dokumentation so zu betrachten ist. dass es sich bei den kalifornischen Liebschaften des Melrose Place vielleicht um ein postmodernes Sub-Pendant zu Delacroix handeln könnte, stützt diese These der Verführung dann vielleicht auch noch inhaltlich, wobei sich die Melrose Place-Fans da sicherlich stärker zu äußern können. Ich gehöre bisher nie dazu gehört und insofern ist da etwas gewagt zumindest, dass ich mich über diese Sendung so stark äußere. Der Inhalt der künstlerischen Arbeit bestand darin, dass das Set der TV-Sendung mit künstlerischen Requisiten bestückt wurde, den sogenannten PIMs, Product Insertion Manifestations, die eine zunächst unauffällige Fernsehexistenz führten und das Publikum auch nicht weiter irritierten. Es ging der Gala-Künstlergruppe um eine intelligente Kollaboration und dass es eine Kollaboration ist, zeigt sich vor allem im ersten Teil des Katalogs, wo das Gala-Committee deutlich macht, wir nutzen Melrose Place as a site for creating a massive condition of collaboration among an array of individuals, institutions and interests. In the name of the place, so der Name dieses Projekts, is an experiment that illuminates unexplored creative territory at the intersection of museums, mass media and artistic action. Also die Kollaboration, das Zusammenarbeiten mit den Produzenten von Melrose Place wird hier sehr stark betont. Und die für die Soap eigens geschaffenen Objekte wurden dann eben auch in den Fernsehkontext eingebettet und auch über die Fernsehsendung sozusagen einem breiteren Publikum vorgestellt. Dass hier gleichzeitig ein Konflikt vorliegt, zeigt sich sozusagen auf der Rückseite des Kataloges. Ich gehe nur ganz kurz hier drauf ein. Das ist sie nicht, das ist, muss ich nochmal vorgreifen. Sie können, und das spricht eigentlich schon vielleicht für die nicht ganz so offene Intervention dieser Künstler, Sie können immer noch im Internet unter der oben genannten Webadresse die einzelnen TV-Folgen in Korrelation zu den Objekten, die eingestreut werden, noch im Internet sehen. Das ist eine Seite, die von den Künstlern ins Netz gestellt wurde. Rechts sehen Sie die entsprechenden Episoden von Melrose Place, die wurden nicht alle bespielt, und links sehen Sie das entsprechende Objekt, da ist eine kleine Auswahl getroffen worden. Man kann aber auch sagen, die Seite spricht bereits dafür, dass diese Kunstwerke einer gewissen aufklärerischen Anmerkung der Künstler bedürfen und dass es vielleicht ohne diese Enthüllung das Verständnis und auch die Pointe dieses Projekts möglicherweise gar nicht jedem Zuschauer so deutlich wurde. Das Problem, das sich hier zeigt, hier sehen Sie einfach nochmal die Gegenüberstellung, das ist jetzt nicht lesbar, der einzelnen Folgen. Das ist eine Seite aus dem Auktionskatalog, auf den ich nachher noch näher eingehen werde. Sie haben oben das Produkt, zum Beispiel Bettwäsche, und haben dann den Namen der Sendung, in der diese Bettwäsche auftaucht, Devil in a Wet Dress. Das war dann die Produktionsnummer 2395114. Und in dieser Auktion, in der diese Objekte von Sotheby's versteigert wurden, also da gab es noch eine weitere Drehung in der Melrose Place Variante, dass all diese Objekte als Kunstobjekte behandelt wurden und es einen Katalog gab, einen Auktionskatalog, in dem diese Objekte versteigert wurden, zeigt bereits, dass hier auch eine ganz starke Kommerzialisierung dieser Produkte stattgefunden hat. Das ist jetzt der Auktionskatalog, der gleichzeitig auch ein Katalog der Objekte ist. Ja, Primetime Contemporary Art, Art by the Gala Committee as seen on Melrose Place, mit einem Ausschnitt, einem Still aus einer Folge von Melrose Place. Es war aber eine Sotheby's-Auktion, die zu wohltätigen Zwecken durchgeführt wurde. Und diese Sotheby's-Auktion oder die Gegenstände der Auktion waren gleichzeitig auch wieder in Melrose Place in der Sendung eingebettet. Und dass ein Querverweis von Fernsehen auf Kunstgeschehen und Kunstgeschehen auf Fernsehen hier gewährleistet war. Der Konflikt, auf den ich jetzt langsam zu sprechen komme, war der, dass auf der Rückseite dieses Katalogs, auf der letzten Seite, eben gar nicht mehr so stark von Zusammenarbeit die Rede war, sondern die Melrose Place-Künstler sehr viel stärker die interventionistischen Praktiken des Culture Jammings heraufbeschwören. Sie berufen sich dort einmal auf frühe Culture Jamming Taktiken wie ACT UP, Paper Tiger Television, Barbie Liberation Organization oder Local TV Pirates, die das Fernsehsystem hackten, und sagen dann: Using the cultural terrorist tactics of poaching, hacking, slashing and jamming, these groups of artists and activists created a new electronic folk culture out of the materials of mass-produced culture. The Gala Committee tweaked those tactics to develop a more viral strategy of infection and mutation that eventually spread through the whole electronic realm. Hier geht es also jetzt auf der letzten Seite des Katalogs gar nicht mehr so sehr um die Kollaboration, sondern um ein virales Moment, dass man nämlich mit diesen Objekten, die man dort vorstellt, weiter über das Culture Jamming hinausgeht und im Grunde eine Art viralen Effekt setzt, der sich über die Medien auch ausbreiten kann. Wenn wir gleich einige Objekte sehen, wird dieser virale Effekt noch um einiges deutlicher. Dass diese Definition des Viralen dann auch noch Michel Serres Definition des Parasiten nahe kommt, wird deutlich. Michel Serres hat ja in seiner Publikation Der Parasit sehr deutlich benannt, dass es bei den Parasiten eben nicht um diesen fleischgewordenen Erreger geht, den wir jetzt aus populären Dokumentarfilmen kennen, wo es darum geht, wie also Dinge ausgesogen werden, sondern dass der Parasit eigentlich eine Figur ist, die sich in der Rolle zwischen Gast und Feind bewegt. Serres hebt da ab auf dem Wortspiel von Hôte, Hostilité und Hospitalité, also Feindschaft, Gastfreundschaft und Gast. Und er sagt, der Parasit ist stets ein Erreger, der Parasit greift ein, wie ein Fluktuationselement dringt er in das System ein. Er regt es an oder treibt es an, er setzt es in Bewegung oder paralysiert es. Er verändert den Zustand des Systems, seinen energetischen Zustand, seine Verschiebungen, seine Verdichtungen. Es geht darum, Dinge innerhalb eines Systems minimal zu verändern und gar nicht darum, ihm massiv zu schaden. Also eine Doppeldeutigkeit der Beziehungen. Und dieses virale Moment wird sowohl metaphorisch als auch sehr direkt in dieser Sendung Melrose Place aufgegriffen. Wobei sich die Künstler hier nicht auf Michel Serres beziehen. Das ist jetzt eine Parallele, die ich hier einführe. Sie sehen oben bereits auf dem Auszug der Auktionsseite die Nachempfindung eines Virus als Objekt, der auch als Kunstobjekt, Sie sehen es hinten mit Amanda und ihrem Partner in der Ausstellung, als Kunstobjekt und Requisite in die Ausstellung eingeführt worden war. Hier unten, das kommt gleich mal nochmal größer, sehen Sie dann auch nochmal eine Aufnahme eines Virus, die diesem Ganzen nahe geht. Die erste Folge von Melrose Place oder dieses Engagements zeigte unter dem Motto Safety Sheets Bettwäsche, die, und ich glaube, das können Sie jetzt auch erkennen, dass Moment hatte, dass dort ausgerollte Kondome zu sehen waren auf der Bettwäsche als grafisches Muster. Nun muss man dazu wissen, dass die Darstellung ausgerollter Kondome damals im amerikanischen Fernsehen verboten war. Es fand trotzdem seinen Weg in diese Sendung hinein und Sie merken bereits, wie direkt die Beziehung hier zu Erotik und viralem Effekt ist. Und Melrose Place Künstler betonen auch immer sehr stark, dass vor allem das Feld des Sexuellen, auch was AIDS und dergleichen anbelangt als virale Möglichkeit, dass das etwas ist, was sie in diesem Rahmen sehr stark interessiert. Ich werde dazu nachher auch noch den Film zeigen. Das Pikante daran ist, dass sich diese Bettwäsche natürlich gerade in dem sexuell hochdichten Aktionsprogramm der Melrose Place Schauspieler zeigt, also der Rolle, nicht der Schauspieler, das wäre vermessen, jetzt die Rolle auf das den Schauspieler selbst zurückzuführen. Dort wird ja pausenlos geliebt und geschmust. Und diese Wäsche wird nun hier so eingeführt, einmal als Warnung, denn Verhütungsmethoden sind in dem Fernsehen Stückchen zu sehen, einmal als Warnung, was Verhütungsmethoden anbelangt, gleichzeitig aber auch, was die vielleicht auch sexuelle Aktivität der Charaktere anbelangt. Hier nochmal die TV-Waage, die als, wir sehen es ganz deutlich, hier wird der Bildschirm, natürlich die Bildröhre, als Virus initiiert. Also eine Fernsehkritik deutet sich hier an. Hier unten sehen Sie nur die Preise, unter denen das dann versteigert worden ist. Hier nochmal das Bild des Virus in der Großaufnahme und die Farbe, wie sie oben in der Folge auftaucht. Ein weiterer Aspekt zeigt sich in dieser wärmenden Decke, RU 486 Quilt. Das ist eine Folge, wo die schwangere Allison zu Hause pausiert, also eine Art Schwangerschaftsurlaub nimmt und diese Decke auf dem Schoß hat, wobei dieses attraktive Muster sich der Abtreibungsformel, der Abtreibungspille verdankt. Das sieht man natürlich als Betrachter nicht unbedingt, denn so wird es in der Folge gezeigt, aber dort ist auch nochmal eine Kommentierung zu diesem sexuellen Geschehen zu beobachten. Hier sieht man sie nochmal unter dieser Decke. Ein weiterer Aspekt zeigt sich, und der wäre nur für chinesische Zuschauer sichtbar gewesen, in dem Einstreuen von Fastfood-Kartons. Links oben sehen wir eine Melrose-Schauspielerin mit chinesischem Fastfood. Wenn man das jetzt vom Chinesischen ins Englische übersetzte oder auch ins Deutsche, kämen dort Aussagen zu den Menschenrechten hervor, die natürlich in der amerikanischen Folge etwas untergingen, aber man hoffte auf den Export nach China, dass man dort auf diese Art und Weise diese Botschaften ins chinesische Fernsehen auch integrieren könne. Das ist eine sehr interessante Arbeit, die zeigt, dass eben nicht diese Arbeiten nur subversiv entstanden sind. Es handelt sich um ein Gemälde, das extra für Melrose Place gemalt wurde, Fireflies, The Bombing of Baghdad, Acryl auf Leinwand. Wie Sie auch unten sehen können, dieses Gemälde ist entstanden auf Wunsch der Gala-Produzenten. Es hat sich also nicht als Irakkrieg-Kritik dort eingeschlichen, denn das Bild folgt einer der ersten Aufnahmen von CNN zur Bombardierung Bagdads, sondern es ist auf Wunsch der Fernsehproduzenten als Gemälde in diese Ausstellungszusammenhänge hineingebracht worden. Jetzt wollte ich Ihnen das nochmal, wenn ich das hier hinbekomme, in einem kleinen Quickdown-Film zeigen. Sie merken schon, ich bin eine Mausbenutzerin und insofern viel größer. Ich hoffe, Sie können es trotzdem sehen, auch wenn das jetzt ein bisschen blöd ist. Mal rüber. Viel größer positioniert ist. Viel größer möchte ich es nicht machen, weil dann die Schärfe völlig verloren geht.
Kyles.
Hi, it's Amanda.
Hey, you missed me already?
Not really. Listen, I recently signed the Museum of Contemporary Art as clients, and they invited me to see the Uncommon Sense exhibit tomorrow night. I know this is short notice, but you do appreciate art, and I thought you'd like to join me. Sorry if I stranded you. Clients.
No problem. I'm digging this exhibit. Got some phenomenal pieces.
Yeah. Fireflies. Looks like a bunch of dots to me.
More like firefight. Yeah, tracers. Explosions. It's a bombing of Baghdad.
I guess you saw it close up. What do you think it means?
I think it's about a man's journey through war. Memory. I think it's about killing and what that does to a person. And it makes its mark. Deep, you know? Inside. So anyway, what is this man all about?
Also diese Ästhetisierung des Krieges wird hier also sehr stark auch nochmal innerhalb des Films diskutiert. Und hier nochmal kurz. Oh, warum ist das jetzt? Habe ich da was gemacht?
Nee. Suddenly worried about this, our plot to bring Bobby down.
Well, the last minute is really a bad time to get second thoughts.
Um Ihnen zu zeigen, wie diese Objekte jetzt im Soap-Kontext eingebettet waren. Eine weitere sehr interessante Variante bietet diese Intervention auch in dem Punkt, dass man sich mit älteren künstlerischen Positionen auseinandersetzt, wie der von Barbara Kruger, die Sie im Hintergrund oder deren Zitat oder Sie im Hintergrund erahnen können, also links vor dieser Frage. Dort ist ein Poster initiiert worden, Think of the Reruns. Und das soll einmal eine Hommage an Barbara Kruger sein. Man könnte es aber auch so lesen, dass ältere intermissionistische Praktiken, das Aufsuchen des öffentlichen Raums mit den Mitteln des Plakats, mit den Mitteln der subversiven Botschaft hier in dem Fernsehkontext vielleicht auch ironisiert werden. Dass man also eher der Ansicht ist, dass das vielleicht Barbara Kruger damals nicht mehr diese zeitgemäße Art war, auf Kunst zu reagieren. Zumindest wird sie, indem sie von Soap-Charakteren wahrgenommen wird und hier als Zitat auftaucht, kann man sowohl als Hommage lesen, als auch als eine Kritik an direkten subventionistischen subversiven Eingriffen, nicht subventionistisch, das kommt jetzt davon, direkten subversiven Eingriffen und vielleicht auch eine Relativierung dieser Position. Wenn Sie sich nur vielleicht in Erinnerung rufen, ich weiß nicht, wer damals anlässlich der Ausstellung Shopping in Frankfurt war, da hat ja Barbara Kruger auch an der Galeria Kaufhof eine Installation gewagt und die war dermaßen brav im Sinne einer Kaufhof-Selbstinszenierung, dass dort jeglicher Aspekt der Gesellschaftskritik, der Konsumkritik im Grunde in den Kaufhausfassaden stecken blieb und man kam auf Wunsch auch Plastiktüten mit Barbara Kruger-Motiv. Also insofern ist diese Kritik sicherlich, auch wenn der Kaufhof hier nicht im Hintergrund steht, eine, die ihre Berechtigung haben könnte. Hier nochmal ganz kurz eine Arbeit von Barbara Kruger, die Nähe oder die Parodie auf Barbara Kruger hier bei Think of the Reruns nochmal deutlich machen soll. Also was wir hier sehen, ist ein sehr starkes Zusammengehen von Kollaboration, von Subversion und gleichzeitig auch umarmenden Tendenzen. Wenn wir uns jetzt knapp 10 Jahre weiter vorwärts bewegen, oder nicht ganz 8 Jahre, in das Jahr 2005, so können wir bei dem Künstlerpaar Anne Green Dragset eine ähnliche Tendenz beobachten. Ihre Skulpturen, die wir auch im Bereich des Museums und anderen Kunsträumen initiiert haben, gelten, also auch laut Katalogtest, als skulpturale Interventionen. Und sie haben hier 2005 in der Wüste von Texas einen nicht funktionstüchtigen kleinen Prada-Shop eingesetzt. Die meisten von Ihnen werden diese Arbeit sicherlich kennen. Es kommt natürlich mit hinzu, dass Prada natürlich auch sehr stark besetzt ist mit gewissen Sehnsüchten, vor allem, so will es das Klischee auf der weiblichen Seite, also es ist sehr stark konnotiert mit High Heels, Sex in the City und entsprechender Garderobe, also angeblich der Traum einer jeden Frau. Dieses Begehren, was hier natürlich auch mit hineingenommen wird in die Arbeit, drückt sich auch in den Arbeiten von Anne Green Dragset aus, sodass Massimiliano Cioni meinte, ihre Ästhetik sei eine Ästhetik von Longings and Desires. Und genau das personifiziert und verkörpert auch dieser kleine Pavillon dort. Er ist in, so sagen zumindest die Künstler selbst, er ist in Absprache mit Prada entstanden. Prada selbst hat für diesen Pavillon, der nie geöffnet wurde, der auch nie besucht werden konnte, wo nie was gekauft werden konnte, mit 6 Handtaschen und 20 Paar High-Heel-Schuhen versehen. Die Eröffnung der Installation fand am 1.10.2005 statt. Und Sie müssen sich vorstellen, es ist nicht in the middle of nowhere, das wäre jetzt übertrieben. Da ist MAFA in der Nähe, da ist auch ein sehr großes Institut, das sich mit Arbeiten von Donald Judd beschäftigt, aber es kommt so auf dieser Straße daher als dieser kleine Shop. Das ist die Eröffnung, wo man auch dann im Vernissagenpublikum sieht, dass es zumindest für unsere Verhältnisse ungewöhnlich ist oder der lokalen Umgebung von Texas aufgeschuldet. Man kam nicht in diesen Pavillon hinein, man konnte es also wirklich nur so betrachten, von außen diese Schuhe und diese Taschen. Interessanterweise gab es dann auch nochmal einen Diebstahl, weil die Alarmanlage nicht funktionierte und Prada hatte sich dann auch bereit erklärt, für diesen ersten Diebstahl die Objekte nochmal zu ersetzen. Ansonsten kann man in einigen Interviews mit Miuccia Prada sehen oder lesen, dass die letzte Autorisierung dieses Projekts fehlte. Auch das könnte man vielleicht dahingehend verstehen, dass es vielleicht einigen Organisationen unangenehm ist, hiermit genannt zu werden. Dennoch wird Prada hier ausdrücklich als Sponsor mit benannt und man hat sich auch mit Prada abgesprochen, was die Gestaltung dieses Shops anbelangt. Man hat sich also sowohl verständigt, was Farbe, Teppich, Innengestaltung, Innenarchitektur anbelangt. Die Außenarchitektur bestand aus einem kleinen, einfachen Ziegelbau. Sodass man dann dazu kam, hier nochmal dieser Kontrast zwischen Pradas Schuh und den Installationen, was dann dazu führte, dass man, muss ich jetzt ein bisschen vorspulen, relativ nah an Andreas Gurskis Prada-Fotografien war, die früher entstanden waren. Einmal der Prada-Shop ohne Waren und einmal mit Waren. Sie wissen ja, dass Prada eine sehr komplexe, kultivierte Darstellungspolitik betreibt. Rem Koolhaas ist sozusagen der Hausarchitekt von Prada, bearbeitet auch die ganzen sogenannten Epizentren von Prada, die wir ja gar nicht mehr Geschäft oder Flagship Store nennen, sondern Epizentrum. Und auch Ausstellungen, also da hat Prada natürlich eine sehr starke Position. Und was für Prada eben auch wichtig ist und zentral ist, ist die Tatsache, dass diese Dinge wirklich auch in Einwilligung zum Teil mit Künstlern erfolgen. Und Prada ist seit den 90er Jahren auch dabei, mit der Fondazione Prada Künstler in hohem Maße zu würdigen, in Ausstellungen zu begleiten, mit Katalogen zu versehen und ihnen in Mailand eine Plattform zu geben. Also Prada engagiert sich da sehr, sehr stark, sogar so weit, dass selbst ein Künstler wie Tom Sachs, der mal seinerzeit aus einer Prada-Hutschachtel ein kleines Mini-KZ gebaut hatte, das auch eher in den Genuss einer Prada-Ausstellung kam, allerdings ohne diese Hutschachtel, sondern eher mit einem etwas harmloseren Wahl. Nichtsdestotrotz hat er in diesem Zusammenhang Eingang gefunden. Auch bei diesem Projekt stellt sich natürlich die Frage nach Sein und Schein, wenn solche Objekte der Begehrlichkeiten gezeigt werden, aber nicht zugänglich sind, wenn es beim Windowshopping bleibt und wenn diese Skulptur auch noch veralten kann, also im langsamen Verfall anheimgegeben ist, so könnte man das auch als eine Kritik an den Wechseln der Mode schreiben. Diese Dinge sind nach 2005 nicht mehr aktuell, rufen keine Sehnsüchte mehr hervor. Und im Grunde wird hier bereits Konsumkritik betrieben, gleichzeitig aber auch ist dadurch, dass Prada auf diese Art und Weise eroberungsartig in der Wüste verankert ist, sicherlich auch eine Strategie vorhanden, in der man behaupten könnte, dass hier das Logo von Prada nun eben auch sich ausbreiten konnte mit Hilfe der Künstler. Und das wäre im Grunde auch eine Umkehrung von Naomi Kleins No-Logo. Interessant ist auch, dass die Künstler selbst auf dem Cover ihres Katalogs mit dieser Opposition von Sein und Schein, die uns ja schon bei Laclos interessierte, arbeiten. Die Katalogvorderseite zeigt dieses Bild und die Rückseite eigentlich dasselbe Foto, nur mit einem kleinen Prada-Shop eingesetzt, sodass man hier natürlich auch ein wenig in den Dunstkreis einer Fata Morgana gerät. So erhebt sich die Frage, was passiert, wenn eine solche Marke Prada in den Wüstenwinkel gesetzt wird? Handelt es sich um eine Ironie, eine Eroberung des letzten Ortes? Ist es eine Strategie der Affirmation, die eingesetzt wird und sich eigentlich in Umkehrung an Naomi Kleins No-Logo anlehnt? Wird durch die Stilllegung dieses Projektes oder durch die niemals erfolgte Belebung dieses Projektes ein Alterungsprozess eingeleitet, der Konsumkritik betreibt? Ist es eine Bejahung von Glamour oder eine Kritik von Glamour und vermeintlicher Oberflächlichkeit? Interessant ist die Philosophie des Prada-Konzerns, die sich zwar jetzt nicht konkret zu diesem Projekt äußert, aber natürlich zu ihren Kunstprojekten im Allgemeinen. Da möchte ich kurz Miuccia Prada vorstellen. Sie ist 2007 von der Süddeutschen interviewt worden und hat sich dort über ihr Engagement als Kunstsponsorin sehr deutlich geäußert. So sagt sie: Mich interessierte jeweils eigene Intelligenz der beiden Disziplinen, Mode und Kunst, und wie ich sie für mich fruchtbar mache. Wo ist sie, die neue Energie, die meine Visionen beflügelt? In der Kunst oder doch eher in der Musik, Philosophie, im Theater, im Kino, wo? Zurzeit suche ich physisch nach neuen Impulsen. Und wenn ich das Kapital von Prada und das Label selbst dafür nutzen kann, fragt die Süddeutsche, die Welt zu retten. Nein, nein, wie komisch, nein, das wäre ja unrealistisch. Aber vielleicht sie etwas menschlicher zu machen oder eben wenigstens ein winziges bisschen intelligenter. Und jetzt kommt das wichtige Zitat. Ich verwende die Power der Marke als Vehikel, der Gesellschaft Ideen einzupflanzen, die Diskussionen auslösen, Probleme ansprechen und sie möglicherweise zum Besseren verändern. Sie sagt nichts darüber, dass sie mit dieser Art von Markenpolitik natürlich auch ihre Marke als zeitgemäß, cool, unantastbar und mit einem Alleinstellungsmerkmal, nämlich wir können es uns leisten, widerspenstige Künstler einzubinden, versieht, sondern sie argumentiert fast wie jemand, der interventionistisch arbeiten möchte. Sie nutzt die Power der Marke, um der Gesellschaft Ideen einzupflanzen, Diskussionen auszulösen, Probleme anzusprechen und sie, die Welt, möglicherweise zum Besseren zu verändern. Das ist natürlich schon sehr stark und zeigt, wie das Selbstverständnis, auch wenn das vielleicht so nicht zutrifft, von sehr vorne stehenden Modemacherinnen und Modekollektionen und Modehäusern hier bereits in diese Politik mit eingreift. Das ist nochmal das Objekt der Begierde. Sie merken, das ist vielleicht für Sie, die da noch an dem klassischen Interventionsbegriff anhängen, tröstlich, dass es auch dort natürlich solche Inschriften und Graffiti gegeben hat, die dann auch das Projekt nochmal in sehr direkter und uneleganter Form annehmen und da auch nochmal eine Kommentierung, die nicht beabsichtigt ist, mit hineinnehmen. Ein letztes Projekt, und ich denke, damit bleibe ich auch in der Zeit, auch wieder von Elmgreen und Dragset, geht stärker in die Richtung des Kunstbetriebs. Auf der letzten Biennale 2009 hatten sie ja mit den beiden Pavillonen für Dänemark und Norwegen eine Kollaboration angeregt. The Collectors hieß dieses Projekt. Und auch hier ist das Verhältnis von Gast und des eingeladenen Werden und Gastgebers sehr, sehr zentral. Die beiden Künstler fungierten als Kuratoren, die andere Künstler als Gastkünstler einluden, sie selbst hatten das erste Mal in der Geschichte der Biennale, wie jetzt behauptet, ein transnationales Projekt initiiert und zeigen nun hier sowohl inhaltlich als auch strukturell wieder Beziehungen, die sehr stark von Voyeurismus, Sein, Schein und auch vielleicht unausgesprochenen erotischen Sehnsüchten handeln. Vor allem der nordische Pavillon, von dem wir hier einen Ausschnitt sehen, zeigt das Ambiente, das Wohnambiente eines fiktiven Sammlers B, der sich als homosexueller Sammler zeigt und dessen Leidenschaften sich in Exponaten und Vitrinen widerspiegeln. Das Ganze ist im höchsten Maße gestylt und entspricht sicherlich jeder Fantasie von schöner Wohnen. Also auch hier Design-Ikonen sind dort verankert, aber Sie ahnen bereits schon an den Exponaten an der Wand dieser Unterhosensammlung, dass es durchaus nicht nur um Design im engeren Sinne geht. Also hier wird vor allem der Bereich der Erotik sehr stark angesprochen. Hier natürlich auch eine Vitrine, die eine Fotosammlung des vermeintlichen Sammlers zeigt. Die bleibt für den Betrachter auch verschlossen im Rahmen der Vitrine erhalten. Also wir werden gleichzeitig eingeladen, in diesem Haus uns aufzuhalten und bleiben Voyeur. Und es gab, das habe ich nun leider verpasst, bei der Eröffnung auch verschiedenste Jünglinge, die sich dort in den Polstern herumlümmelten, zum Teil bekleidet, zum Teil unbekleidet, natürlich auch wieder Männer zum Betrachten, zum Beobachten. Auch hier bleibt natürlich als Betrachter der Voyeur eigentlich zurück. In diesem Haus war man Gast und wurde gleichzeitig auf die Rolle des Zuschauers verwiesen. Auch hier ist die Frage, sollte hier eine Kritik am Sammlertum, dem Exhibitionismus des Kunstbetriebs beabsichtigt sein? Falls ja, so geschieht sie über das Instrument der verführerischen Inszenierung. Der Besucher wird in das Haus geführt, lässt sich nieder, beobachtet intime Fotos und Botschaften, sieht Knaben, nach denen er sich vielleicht sehnt oder auch nicht. Und auch anders als in der Prada-Boutique kann er diesen Raum betreten und trotzdem bleibt er außen vor. Das heißt, dieser Voyeurismus wird einmal durch die Inszenierung, durch diese Räumlichkeit, durch die transparenten Glaswände, durch den Vitrinencharakter, nicht nur der Vitrinen, sondern auch des Ausstellungsraumes selbst, sehr, sehr stark betont. Die Frage ist nun, ist dies eine Kritik, diese Instanz an den Versprechungen des Kunstbetriebs, an den Spektakelinszenierungen, die in Venedig alle zwei Jahre immer stärker Stadt und auch Kunstgenuss miteinander verzahnen und den Tourismus natürlich auch dort auf gelungene Weise mit inszenieren? Handelt es sich hier um ein integriertes Spektakuläre, wie Debord es in seinem Nachwort zur Gesellschaft des Spektakels benannt hat? Das integrierte Spektakuläre tritt als konzentriert und diffus zugleich auf. Das Spektakel hat sich mit der Wirklichkeit vermischt und sie radioaktiv verseucht. Gerade mit dem Begriff der radioaktiven Verseuchung befinden wir uns dann wieder in der Nähe eines viralen Moments. Und nur ist hier die Verseuchung da anzusehen, dass die Trennung von Kunst und Gesellschaft, die Trennung von Spektakel und Kritik einfach hier nicht deutlich zu beobachten sind. Gleichwohl handelt es sich hier um durchaus intelligente und nachdenkenswerte Projekte. Die Einladung in dieses Haus beginnt und endet mit der fiktiven Leiche auf dem Swimmingpool. Über die Todesursache, Selbstmord oder Verbrechen erfahren wir nichts und können höchstens ahnen, dass dieses reiche Leben, was schon bei Laclos angesprochen worden war und sich hier vielleicht im Pavillon fiktiv fortsetzt, auch seine Tücken und Gefahren hat und so vielleicht eben auch zu tödlichen Folgen führen kann. Was sich hier deutlich zeigt, ist eine ganz starke Vermischung von Kritik und ästhetischer, attraktiver Inszenierung. Die Inszenierung wird als Vehikel und Medium benutzt, um vielleicht Kritik auszusprechen, aber man kann auch nur beim reinen Genuss dieser Installation bleiben. Und da sind Sie in so einer Doppelbödigkeit, die durchaus interessant ist. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und kann jetzt auf Ihre Fragen reagieren.
Für den interessanten und spannenden Vortrag und auch dieser neue Aspekt, der jetzt ein Stück weit hinzukommt in der Vermischung von Kunst und Kommerz, ja. Kunst und Politik. Damit würde ich sagen, eröffnen wir die Fragerunde.
Ich würde gerne erstmal an dieser Prada-Story anknüpfen wollen. Und etwas erzählen, was Sie vielleicht alle wissen, aber darauf nochmal Bezug nehmen. Sie wissen vielleicht, dass in Manhattan es einen Ausstellungsraum gab, der hieß Guggenheim Soho. Und der war der neueren Kunst und vor allen Dingen der Medienkunst gewidmet. Und vielleicht ist es ja nicht ganz unbezeichnend, dass ausgerechnet in diesem Raum jetzt ein Prada Flagship Store ist. Und ich habe so gedacht, dass das vielleicht paradigmatisch ist für so einen Wechsel der Perspektive, der sich jetzt in neueren Kunstformen, wie Sie sich jetzt hier vorgestellt haben, zeigt, vor allen Dingen der letzten beiden, obwohl ich denke, dass das erste Beispiel da durchaus auch anschlussfähig ist. Wobei ich nicht so richtig weiß, von welcher Seite man das Thema jetzt eigentlich wirklich gerechterweise angeht, von der Ökonomie-Seite, vom Label oder von der Kunst. Es heißt ja auch gefährliche Liebschaften, der Vortrag, und für mich macht das den Eindruck, dass ich gerade zunehmend in Schwierigkeiten, da die kritische Ausrichtung tatsächlich noch wirklich vernehmen zu können, es sei denn, sie ist naiv, sage ich jetzt einfach mal so, und stelle mir die Frage.
Das war auch eine Frage jetzt an mich, ne?
Ja. Also ist es nicht naiv, so etwas zu machen, wenn man die kennt? Ist es nicht naiv, solche künstlerischen Projekte zu machen und ihnen noch einen kritischen Impuls zuzuschreiben, also seitens der Künstler, wenn sie das System kennen? Mhm. Sie haben bestimmt eine Antwort darauf.
Ja. Also ich weiß nicht, ob es naiv ist oder einfach nur ausgesprochen clever. Da bin ich noch in so einer etwas undefinierten, hier waren und auch jetzt vielleicht auch das als schwammigen Haltung. Ich finde diese Arbeiten auf eine Art eben nicht naiv, sondern höchst intelligent. Also gerade bei Melvin Place sehe ich noch viel eher, dass da sowas wie eine Kritik nicht am Soap-System, aber eine Kritik an den Gewohnheiten des Fernsehens erfolgen kann. Und auch beim Prada Shop sehe ich eigentlich noch dadurch, dass es eben nicht funktioniert als Stätte des Konsums, dass es nicht funktioniert als ein Ort, den man aufsuchen kann, um dort Dinge einzukaufen, sondern einfach die Mode im Grunde parodiert. Alles, was modisch ist, was an Zeit gebunden ist, wird hier verweigert. Man wird pausenlos in eine Rolle gedrängt, wo man nur Betrachter bleibt. Und ich weiß nicht, ob dann das freundliche Prada-Denken dann übrig bleibt oder ob nicht Prada dadurch eben auch möglicherweise einen Schaden erleidet. Aber es ist gewiss als Strategie so nicht von den Künstlern ausformuliert. Vielleicht ist es auch einfach nur eine Art und Weise, jetzt plötzlich unter den Annehmlichkeiten des Marktes noch Kunst zu machen und sich dennoch gleichzeitig ein wenig das Mäntelchen der Kritikfähigkeit umzuhängen. Aber die Künstler nehmen sowas wie Kritik überhaupt nicht mehr in den Mund als Begriff.
Ja, ich wollte mich da doch nochmal auf Frau Lemkes Position anschließen, weil gerade dieser Einbruch zeigt ja, dass die Leute eben nicht in der Rolle des Betrachters geblieben sind, sondern dass da durchaus Begehrlichkeiten geweckt wurden und man sich dann auch bedient hat, so dass ja doch irgendwie Konsum und das Konsumobjekt dann da hervorgehoben wurden. Meine Frage war jetzt aber, was dann, wie man reagiert hat auf diese Zerstörung oder diese Dump oder was da drauf geschrieben war, hat man das wieder weggemacht oder wie hat man da reagiert?
Bei Dump weiß ich es nicht, beim Einbruch weiß ich nur, das wird wieder alles in den Urzustand versetzt. Also das hat man nicht noch als Prozess dagelassen, sondern man hat dann wieder alles renoviert, die Objekte erneut von Prada bekommen und wieder hineingestellt. Also es ging schon darum, diesen Pavillon so zu belassen, wie er ursprünglich war.
Also wurde der komplett leergeräumt oder dann ein spezielles Objekt, das entwendet wurde?
Das weiß ich nicht genau, wie viel da jetzt abhanden kam. Also ich habe nur gelesen, dass Prada jetzt das komplette Set von 20 Paar High Heels und 6 Taschen wieder zur Verfügung gestellt hat.
Vielleicht
jeden
Tag wiederholen.
Ja,
mal gucken, wie lange
das neu bestimmt ist. Seitdem ist da eine Alarmanlage, die hat vorher nicht funktioniert. Also soweit ich weiß, ist da bisher nicht mehr eingebrochen worden, aber das kann man ja nochmal bei seinem nächsten Amerika-Besuch unternehmen.
Aber es war von Anfang an mit Alarmanlage konzipiert?
Nee, man dachte wohl, dass da eh nichts passiert, aber die kam dann danach hinzu.
Ja, ich hätte eine Frage zur Einordnung der Projekte, die Sie jetzt gezeigt haben. Inwieweit das einzelne Projekte sind, wie, ob Sie dazu was sagen können, aus welchem Zeitraum die stammen, ob Sie da eine Entwicklungslinie sehen. Also in Ihrer These am Anfang haben Sie ja so ein bisschen eine Linie aufgemacht, ne, von einer Weiterentwicklung, wenn man so sagen kann, der Intervention, der künstlerischen Intervention. Ich würde gerne einfach nochmal so ein bisschen mehr kunsthistorische Tendenz sozusagen da rauskitzeln, wenn Sie dazu noch was sagen möchten.
Also ich würde es dann eher an der Gegenwartskunst oder festmachen. Ich denke schon, dass es zahlreiche Projekte gibt, die sich genau in diesem Zwischenbereich betätigen. Dazu würde ich auch den aktuellen Banksy-Film sehen. Der ist für mich zum Beispiel nicht nur die subversive Darstellung subversiver Praxen, sondern ist für mich auch etwas, was sehr gut als Unterhaltungsfilm funktioniert, auch von vielen so wahrgenommen wird. Und auch er selbst mit seiner Ausstellung in Kalifornien, das zeigt ja der Film, wenn dann Brad Pitt anfängt, Banksy zu kaufen, zeigt genau dieses Zusammengehen. Ich glaube, man macht es sich zu leicht, wenn man meint, dass die Seite des Konsums und des Kommerzes so schlicht noch ist, dass sie mit dieser Komplexität der Künstler nicht mehr umgehen kann. Sie ist so clever geworden, dass sie die Komplexität der Künstler mit umarmt und mit einbezieht. Und das würde ich an verschiedensten Projekten auch festmachen können. Also in der Street Art sehe ich so ein bisschen, dass der Banksy-Film wäre jetzt ein solches Beispiel. Ich sehe es auch schon bei Graffiti, spätestens als es anfing, Graffiti-Kunst zu kaufen, in die Museen zu wandern. Auch da sieht man bereits, dass im Rahmen des Kunstmarktes, und den gilt es ja auch zu kritisieren, dass da solche Vereinnahmungs- und Umarmungstendenzen sehr stark zu beobachten sind. Ich will jetzt nicht behaupten, dass das jetzt die einzige intelligente Art und Weise ist, noch auf einen intelligent gewonnenen Markt zu reagieren, aber ich sehe da eine Tendenz, dass sehr viele Aspekte der zeitgenössischen Kunst in eine solche Richtung der Kollaboration hin tendieren. Was nicht heißt, dass ich das jetzt für das Nonplusultra hielte oder das andere abschreiben wollte, aber es ist etwas, was ich beobachte, wobei ich aber auch nicht sagen kann, dass ich das jetzt grundweg gut heiße. Na?
Ich wollte nochmal auf die Melrose Place zurückkommen und so die Bemerkung, dass es manchmal nicht immer klar ist, welche Objekte eigentlich jetzt Interventionen waren und welche nicht. Ich weiß einfach, dass es diesen Fanclub auf dem Internet gab, wo tausende Leute dann debattiert haben, sobald wieder eine neue Serie raus war. War das jetzt eine Intervention oder ist das jetzt richtig? Also ich meine, ich glaube, die Intervention bestand eigentlich darin, einen riesen Diskurs darüber zu entfachen, was die Objekte und was alles darstellt. Ich meine, das hat eigentlich ein kritisches Denken über die Inhalte dieser Soap Operas ausgelöst. Und das war vielleicht die eigentliche Intervention. So ein Ding. Und nicht so sehr das subversiv in eine Soap Opera einzugreifen, sondern ein kritisches Denken darüber zu entfachen.
Die Objekte waren auch Vehikel natürlich für diese Diskussion. Also es blieb sicherlich nicht bei dem Verständnis von Manchin dabei stehen, aber das war eben das Medium, mit dem dieses Diskutieren, Nachdenken darüber, wie kann man Kunst in einen solchen Zusammenhang hineinbringen und wie kann das diskutiert werden, auch beflügelt wurde.
Ich glaube, wir müssen an dieser Stelle schon Schluss machen mit der Diskussion. Vielen Dank für diesen interessanten Vortrag, auch für die Diskussion und die Fragen, die jetzt vielleicht an dieser Stelle noch offen geblieben sind, würde ich einfach sagen, verlagern wir auch in die Panel-Diskussion. Also nochmal ganz, ganz herzlichen Dank an Sie. Danke auch.